Nikolai von Ondarza ist Europaexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr von Ondarza, Sie haben geschrieben, dass Sie keine großen Zuwächse für die europaskeptischen Parteien bei den anstehenden Europawahlen erwarten, dass aber die fundamentalistischen, also die extremen EU-Skeptiker, etwas zulegen werden. Was ist der Grund dafür?
Das ist ja ein bisschen paradox. Wenn wir uns die letzten Wahlen in vielen EU-Staaten angucken, dann haben eigentlich überall EU-skeptische Parteien zugelegt. Und deswegen waren wir, als wir uns die Umfragewerte angeguckt haben, tatsächlich überrascht, als bei unseren Berechnungen rauskam, dass gar kein großer Zuwachs ansteht. Und das sind eigentlich zwei Gründe damit verbunden. Das eine ist der Brexit. Kurz vor den Europawahlen fliegen die britischen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament. Und das ist bisher die größte Gruppe an EU-skeptischen Abgeordneten. Und der zweite Grund ist, dass 2014 die Zuwächse von EU-skeptischen Parteien in vielen europäischen Staaten schon vorweggenommen worden ist. In Frankreich war zum Beispiel der Front National stärkste Kraft. Und deswegen hatten wir eigentlich eher, dass in vielen Mitgliedstaaten eigentlich sich die Erfolge von 2014 wiederholen werden. Eher, und es gibt nur drei Mitgliedstaaten, wo eher größere Zuwächse erwartet worden sind, weil 2014 da die EU-Gegner noch schwach waren. Und das ist Italien mit der starken Lega Nord und Salvini, Deutschland mit der Alternative für Deutschland und Schweden mit den Schwedendemokraten.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei diesen extrem fundamentalistischen EU-skeptischen politischen Kräften. Wenn man mal diese These zugrunde legt, der Aufschwung der Rechten sei eine Art politische Notwehr der Abgehängten, also derer, die sich als Verlierer der Globalisierung fühlten, müsste dann nicht eigentlich im Grunde das Thema für den Europawahlkampf ganz klar sein? Also müssten die europäischen Parteien nicht vor allem sich Gedanken machen über eine europäische Sozialpolitik?
Ich glaube, das haben sie in vielen Jahren vorher versucht. Bisher war das europäische Parteiensystem wie auf nationaler Ebene eher nach links-rechts strukturiert. Also die Frage, wie viel Sozialstaat, wie viel soziales Europa wollen wir? Was wir aber jetzt auf europäischer Ebene sehen, dass es vielmehr darum geht, wie viel liberale Reformen wollen wir, wie viel Globalisierung wollen wir? Und da ist eben nicht, das muss man so sagen, das Thema soziales Europa im Fokus, sondern ganz klar die Migration, die zu der Wertefrage geworden ist, welches Europa wollen wir? Ein Europa, das sich abschottet und Flüchtlinge eher abwehrt, oder ein Europa, das auch bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen? Und deswegen erwarte ich eher, dass die Migration im Fokus der Europawahlen 2019 stehen werden.
Aber müssten das sozusagen die proeuropäischen Kräfte nicht genau hinbekommen, diese Verschiebung hin eben zu einer sozialpolitischen europäischen Agenda?
Da bin ich persönlich noch skeptisch. Es ist teilweise gelungen. Emmanuel Macron versucht das auf seine Art und Weise ganz klar, sozusagen seine Wirtschaftsreform als Antwort auf die Globalisierung in den Fokus zu stellen. Andere proeuropäische Kräfte, gerade im konservativen Lager, haben aber Schwierigkeiten, sich hier zu positionieren, denn sie sind selber skeptisch gegen zu viel Migration, lehnen aber auch weitere Transfers im Bereich Sozialpolitik an die Europäische Union ab. Und deswegen glaube ich, dass die Europawahlen sich wirklich fokussieren werden auf die Kräfte um Macron, die ganz klar und offen liberal sind, und diejenigen um Salvini, Orban und andere, die eher ein Europa wollen, das sich abschottet und über die Migration einen EU-kritischen Wahlkampf machen werden.
Rechtspopulisten, die streben ja jetzt eine Allianz der Europaskeptiker und Europagegner an, mit dem Ziel, sogar eine eigene Fraktion, eine gesamte Fraktion, eine einzelne Fraktion im Europaparlament zu bilden. Sogar der rechtsradikale Propagandist Steve Bannon tritt dafür ein. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt Emmanuel Macron angesprochen, gewissermaßen als Galionsfigur der Pro-Europäer. Erleben wir da gerade auf dem Spielfeld Europa gewissermaßen einen neuen Kampf der Ideologien im postideologischen Zeitalter vielleicht?
Ich glaube, das kann man fast so sagen, dass sich auf europäischer Ebene ein ganz anderer politischer Machtkampf entwickelt, als wir den auf nationaler Ebene haben. Also diese traditionelle Rechts-Links-Spaltung, die passt auf Europa gar nicht, das merken wir. Und deswegen konzentriert es sich eher auf Macron auf der einen Seite und die EU-Skeptiker auf der anderen Seite in vielen Fragen, was die Migration angeht, was die Werte angeht, was die globale Wirtschaftspolitik angeht. Und ich glaube schon, dass diese Spaltung Europa politisiert, sehr viel interessanter, aber auch sehr viel konfliktreicher macht. Und wir werden sehen, ob dieser Europawahlkampf daher dazu beiträgt, dass eine Art politisches System EU sich entwickelt, in dem eigene europäische Debatten stattfinden, oder ob es eher zur Auseinanderdividierung von Europa führt, weil sich die Bürger so weit auseinander entwickeln.
Und zu dieser Allianz der Antieuropäer, die da eine eigene Fraktion im Europaparlament bilden wollen, mit der Aussicht, dass das jetzt vielleicht sogar nach dieser Wahl die stärkste Fraktion werden wird. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Es ist zumindest nicht ganz unrealistisch. Bisher ist es so, dass EU-Skeptiker zusammengenommen schon knapp 20% der Sitze im Europäischen Parlament innehaben, aber auf 3 Fraktionen verteilt sind, eben weil sie sich bisher nicht auf eine gemeinsame Fraktion einigen konnten. Und es ist nicht nur Bannon, sondern auch europäische Politiker wie Salvini oder Flimsky von der FPÖ aus Österreich, die diese gemeinsame Fraktion anstreben, und die hätte dann auch gute Chancen, wieder auf etwa 20% zu kommen. Das Größte, was dem entgegensteht, ist, dass es beispielsweise immer wieder zu Streitigkeiten kommt, etwa zwischen italienischen Nationalisten und rumänischen Nationalisten, wenn es über die Roma geht oder wenn es über Migration gibt, über mitteleuropäische Nationalisten, die die Migranten fernhalten wollen, und südeuropäische Nationalisten, die sie an die anderen Europäer verteilen könnten. Deswegen erwarte ich eher, dass es weiterhin eine Spaltung in mindestens 2 Fraktionen gibt, die aber eben leicht anwachsen dürften und deswegen auch eine wichtige Rolle im nächsten Europäischen Parlament spielen werden.
Es gibt ein neues Parlament, Wahlen dazu, es wird auch eine neue Kommission in diesem Jahr geben und es gibt vor allem die Verknüpfung dieser beiden Wahlen sozusagen durch das Prinzip der Spitzenkandidatur. Kann man nicht sagen, dass Europa im Grunde bisher eine richtige Demokratie geworden ist, und warum entwickelt das nicht auch eine gewisse Sogkraft, eine gewisse Begeisterung für dieses wirklich ja schon demokratische Europa?
Dieses Spitzenkandidatenprinzip funktioniert eigentlich oder soll funktionieren formal wie auf nationaler Ebene. Man wählt eine Partei und wenn die Mehrheit oder eine Koalition im Parlament zusammenbringt, dann stellt die auch den Regierungschef oder auf europäischer Ebene den Kommissionschef. Was daran 2014 noch nicht richtig funktioniert hat, war, dass diese Kandidaten in vielen EU-Staaten nicht bekannt waren und noch zusätzlich das Sprachenhindernis haben. Also 2019 steht etwa für die konservative EVP Manfred Weber als Spitzenkandidat fest. Der spricht Deutsch, Englisch und passabel Französisch. Der kann also in den meisten EU-Staaten keinen wirklich aktiven Wahlkampf machen. Und ich glaube, damit dieses Spitzenkandidatenprinzip richtig funktionieren kann, braucht es eben europäische Parteien, die diese Kandidaten auch in ganz Europa bewerben können. Also die Europäische Union bleibt im Grunde ein Konstrukt im Werden, wo auch dieses Spitzenkandidatenprinzip ein Stück weit dazu beiträgt, die EU demokratischer zu machen. Aber um dahin zu kommen, dass man sie mit nationalen Demokratien messen kann, ist eben noch ein weiter Weg zu gehen. Und dazu würden eben auch Parteien gehören, wo Sie und ich uns selber beteiligen und direkt mitentscheiden können.
Machen wir mal den Blick am Ende noch ein bisschen weiter. Manchmal kann man den Eindruck bekommen, dass Europapolitiker Europa vor allem damit rechtfertigen, könnte man fast sagen, dass es eben ein Gegengewicht bilden muss zu den globalen Großmächten China und den USA und das eben für die Menschen in Europa lebensnotwendig sei. Ist das aber nicht immer im Grunde eine Angsthaltung? Mit anderen Worten, warum entwerfen Europapolitiker so selten eine europäische Zukunft, die aus sich selbst heraus wünschenswert ist?
Ich glaube nicht, dass das nur eine Angsthaltung ist, wenn man sagt, man will europäische Werte und europäische Interessen weltweit verteidigen und durchsetzen, dann hat das durchaus was Positives, indem man argumentiert, es gibt ein europäisches Modell, Wirtschaftsmodell, Sozialmodell, was international verteidigt und geschützt werden sollte und womit europäische Interessen gemeinsam besser durchgesetzt werden kann. Ich glaube, das wird in dieser Form auch teilweise gemacht. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die EU jetzt seit Jahren, wir haben ja am Anfang gesprochen, seit über einem Jahrzehnt in der Krise ist und für viele Bürger nur noch mit Problemen verbunden ist. Und was die Europapolitiker bisher nicht geschafft haben, und wir werden sehen, ob sie es bei dem Wahlkampf dieses Jahr schaffen werden, ist zu zeigen, wie die EU nicht nur Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein kann. Und das ist eben bei der Migration, aber eben auch gerade in Fragen wie Zukunft des Sozialstaats, Zukunft der digitalen Wirtschaft der Fall, wo Europa viel zu bieten hat. Und das muss man eben mit den Bürgern entscheiden. Und dazu könnten die Europawahlen und ein proaktiver Europawahlkampf dieses Jahr beitragen.
Sagt Nikolai von Ondarza, Europaexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wir sprachen über die in diesem Jahr anstehenden Europawahlen und die Bedeutung vor allem der EU-skeptischen Parteien für diese Wahlen. Herr von Ondarza, besten Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.